Podcast, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
Ja, die sind echt total leise. Da läuft nur die Musik und ja, sie genießen es einfach, glaube ich. Ich denke aber, das mit Feiern könne sich im Laufe des Abends vielleicht noch ein bisschen ändern.
Podcast Nummer 336. Ich begrüße ganz herzlich in Lissabon Philipp Meisel.
Bom dia.
Ich begrüße Felix Mahler.
Guten Morgen.
Ja, wir nehmen heute dezentral auf, weil, ihr habt's gehört, Philipp ist aus Lissabon zugeschaltet und wird uns seine Eindrücke geben. Zuerst möchte ich ganz kurz eingehen auf eure Kritiken, euer Lob. Wir bitten euch immer, meldet euch bei uns, sagt uns Bescheid. Wir freuen uns da wirklich sehr über alles, was wir bekommen. In der vergangenen Woche sind mir zwei Kommentare besonders hängen geblieben und die würde ich gerne kurz vortragen. Unter unserem YouTube-Link schreibt Ulrich Walter: Das kann ich mir nicht anhören, bin nach 5 Minuten raus, so viel Negatives und Hate. Und Thomas Rupp hat geschrieben: Eure selbstgefällige Negativität kann man nur schwer ertragen. Schade eigentlich, aber nach 5 Minuten war es mir zu blöd. So, und ich bin einer, sowas beschäftigt mich und ich sag's auch ganz offen, sowas belastet mich auch hin und wieder. Da liege ich manchmal im Bett, weiß nicht, was kann ich tun? Was kann ich tun, dass beispielsweise Ulrich Walter und Thomas Rupp, wenn sie noch nicht komplett abgesprungen sind, dieses Mal nicht nach 5 Minuten rausgehen? Und ja, was soll ich sagen? Gestern Abend, da kam mir die entscheidende Idee. Wir ändern einfach die Reihenfolge und fangen hiermit an.
NLZ News. Neues von den Nachwuchsmannschaften.
Denn, liebe Leute, das gibt uns die Gelegenheit, mit was Positivem anzufangen. Und was kann es Schöneres geben als ein Sieg der VfB U19 bei Sporting und einen Philipp Meisel vor Ort in der portugiesischen Hauptstadt? Philipp, wie war's?
Ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht ins Selbstgerechte abdrifte, aber ich bin noch etwas gehypt, ehrlich gesagt. Ja, gestern habe ich, glaube ich, zum ersten Mal überhaupt einen Skeet auf Blue Sky in Caps Lock abgesetzt, ja, weil es mich so komplett mitgerissen hat. Die letzten 15 Minuten dieses Spiels auf einem, höflich formuliert, veritablen Acker irgendwo in den Außenbezirken von Lissabon, die haben mich echt so, also ich hatte Puls wie schon lange nicht mehr. Ich mache den Job jetzt auch schon ein paar Tage, ihr auch. Du hast natürlich dadurch einige Fußballspiele gesehen und einige emotionale Momente auch schon durchlebt, aber das war speziell. Und ich freue mich für Trainerteam, die Mannschaft, weil es ein Erfolg der gesamten Einheit war. Ja, du hast da, natürlich haben Spieler Geschichten geschrieben, die man rausheben kann, auf die man nachher vielleicht auch ein bisschen eingehen, aber der Erfolg an sich war ein Erfolg der gesamten Truppe, ja, nicht nur der 11 auf dem Platz, sondern alle drumherum, und das ist besonders schön. Ich mag solche Spiele, wo einfach jeder für den anderen ackert, jeder für den anderen sich reinhaut und am Schluss alles auf dem Platz lässt. Nur ein Beispiel: Matthäus Zikas, den mussten sie stützen auf dem Weg zur Dopingkontrolle. So fertig war der. Ja, der konnte einfach nicht mehr laufen. Ja, das war, hat dann auch fast 2,5 Stunden gebraucht, bis er da pinkeln konnte später. Ja, also die Abreise des VfB-Tross hat sich entsprechend verzögert. Aber das war schon von vorne bis hinten einfach sehr, sehr stark. Ja.
Felix, wir haben das Ganze beobachtet im Livestream. Wir sind nicht vor Ort gewesen in Lissabon. Und trotzdem, ich glaube, uns ging es ähnlich. Das dritte Tor war wahnsinnig wichtig. Aber was das Ganze wirklich so besonders macht, und deswegen steigen wir bewusst mit diesem Block heute ein, weil das ist der Block dieser Woche. Es ist eine Auszeichnung für den VfB Stuttgart als solches, als Gesamtheit. Der VfB findet auf der Karte statt und oft blicken viele nur auf die Profis, aber die Nachwuchsleistungszentren, da wo die Akademien sind, das ist eigentlich das, wo man in Europa seine Fußspuren hinterlässt, und der VfB Stuttgart hinterlässt in dieser Saison eine brachiale Fußspur in Europa, im positivsten Sinn.
Ja, das Spiel hielt auch so ein bisschen die Sportredaktion in Atem. Also hier und da durfte ich durchgeben, wie viel steht's denn gerade eigentlich, während der Rest noch ja ein bisschen weniger den Blick auf die Youth League hatte, sondern auf andere Themen. Aber ja, wir begleiten es ja von Beginn an, selbst auswärts bei den Spielen, natürlich auch zu Hause war ich auch jedes Mal dabei. Das macht schon riesen Spaß, das berichtet man jedes Mal aufs Neue. Und jetzt wurde nicht nur Liverpool ausgeschaltet im Elfmeterschießen, auch wenn es da ja fast ja, zu spät war, es hätte schon davor zu machen können. Jetzt schlagen die auch noch Sporting Lissabon, wo, wie gesagt, wird mir jetzt nicht den Stempel von Experte da geben, aber wenn, was man alles so hört und was dann auch von Philipp kommt, das ist schon eine Hausnummer gewesen. Und dann drehen sie dann sehr, sehr frühes 1-0 nach einer Minute, anderthalb, drehen das, legen es 3-1 nach. Damit war es eigentlich fast durch, auch wenn nochmal in der, für mich zumindest viel zu langen Nachspielzeit noch der Anschlusstreffer fiel, aber an sich war es für mich durch mit dem 3-1. Und das ist schon ein ganz, ganz großes Kino, vor allem auch noch in Portugal, ist auch für alle, glaube ich, was Besonderes, eine Auswärtsreise nochmal gemacht zu haben, dann international, dieses Stuttgart international lebt so ein bisschen weiter mit der U19, einziges deutsches Team, das noch drin ist, das sind schon, glaube ich, alles ziemlich große Headlines.
Vielleicht ganz kurz, um das auch nochmal zu erwähnen und erklären, vielleicht verfolgt nicht jeder die Youth League so aufmerksam wie wir Freaks hier, aber ich wette, es gibt auch viele Hörer da draußen, die das sehr gerne machen. Die TSG Hoffenheim war noch in der Youth League, die hat 1-2 verloren gegen Manchester City. Die Bayern waren noch in der Youth League, die sind dramatisch nach Elfmeterschießen raus gegen Inter Mailand. Felix hat gesagt, der VfB hebt die deutsche Fahne hoch in der Youth League, trifft zu Hause auf den FC Barcelona. Da sind noch Mannschaften dabei, wie eben Inter Mailand, wie Manchester City. Das ist
Olympiakos und Salzburg, zwei Gewinner der letzten Jahre.
AZ Alkmaar, die auch schon die Youth League gewonnen haben. Ja. Die haben Real Madrid rausgehauen. Also Youth League generiert sich ein bisschen anders als diese klassische Champions League. Es ist wirklich ein Wettbewerb der Akademien und deswegen ist es einfach auch ein Stück weit folgerichtig, dass die Arbeit der guten Akademien eben dann belohnt wird und sich in solchen Resultaten zeigt und dann eben nicht die üblichen Verdächtigen, die man vielleicht aus der Champions League kennt, vorne liegen. Ich würde sagen, Philipp, bevor du uns noch ein bisschen mitnimmst auf die Reise von Mittwochnachmittag, hören wir mal, was du uns an O-Tönen reingeholt hast, denn du hast mit einigen Akteuren sprechen können.
Insgesamt hatte ich das ganze Spiel über ein gutes Gefühl, auch nach dem frühen Rückstand. Glaube ich, haben wir uns super in das Spiel reingespielt, haben angefangen, das Spiel zu kontrollieren. Und ja, am Ende führen wir auch verdient 3-1 jederzeit. Und dass es noch eng wird hinten raus, ist dann einfach so. Auch die Kräfte lassen nach, aber unterm Strich ist es ein hochverdienter Sieg für uns.
Ja, das war sehr hart für uns. Aber natürlich, wir haben auf so ein Spiel vorbereitet und haben alles gegeben nochmal, egal wie viel es zu spielen gab, wir hätten weiter so gemacht, hätten einfach Gas gegeben, sehr krass verteidigt, alle gekämpft, wirklich jeder Einzelne auf dem Platz hat alles da nochmal gelassen und wir sind einfach froh, dass das Ding durch ist und diese Mentalität hat uns, das ist irgendwas, was uns auszeichnet und das hat uns nochmal so einen extra Push gegeben, wir haben jeden Zweikampf gefeiert, am Tor richtig gefeiert, alle zusammen. Und das einfach, deswegen sind wir auch sehr gut, weil wir einfach zusammenstehen, zusammen jubeln und alles auf den Platz lassen.
Ich würde sagen, nach einem sehr schlechten Start ging die Rechnung dann schon auf. Ich meine, das war der denkbar schlechteste Start, den man haben kann, mit der ersten Torchance in der ersten Minute gleich die Hütte zu bekommen. Und ich glaube, die Reaktion von der Mannschaft war dann schon beeindruckend, weil am Ende muss man sagen, in der ersten Halbzeit haben wir den Gegner dann dominiert, klingt vielleicht ein bisschen zu groß, aber ist völlig verdient mit einer 2-1 Halbzeitführung in die Pause gegangen. Ja. Das war natürlich trotzdem keine Absicht, so früh das Gegentor zu bekommen. Am Ende ist doch das Schöne, es zeigt sich so bisher durch die Youth League-Saison, dass wir immer wieder richtig gute Reaktionen auf kleinere Rückschläge gezeigt haben. Ich glaube, die Mannschaft hat sich da bisher jetzt hervorragend präsentiert. Es steht im Viertelfinale in der Youth League mit den besten europäischen Mannschaften im U19-Altersbereich und freuen uns jetzt natürlich brutal auf den FC Barcelona im Heimspiel.
Ja, man hört richtig auch die Emotionalität raus bei den verschiedenen Akteuren. Philipp, wie hast du das Trainerteam, die Spieler wahrgenommen während der Partie, nach der Partie? Das war ja schon auch ein Wechselbad, dieses Spiel und alles, was danach so passiert ist.
Nein, ich würde es nicht mal so als Wechselbad während des Spiels beschreiben. Die waren so fokussiert, dass selbst dieses frühe Tor hat niemanden in irgendeiner Form groß beeindruckt. Also Rückschlag, scheiß drauf, egal, weiter. Man könnte sogar den Take fahren, ich habe das im 90+3 Video, das ihr vielleicht schon gesehen habt, auch ein Stück weit thematisiert, dass dieses frühe Tor sogar gut war für die Stuttgarter, das frühe Gegentor, weil sie dann einfach wussten, okay, jetzt wir müssen einfach, die gibt keine Taktiererei mehr und wir haben aber Zeit genug, arbeiten. Die ersten 60 Minuten, das war einfach das klassische Fußball arbeiten. Ja, daraus resultieren dann zwei Tore. Benny Bouakchi, der aufgrund dieser Regelung, dass du zwei ältere Spieler aufstellen kannst, mit dabei war, macht das Tor. Dann Korkut, der nachher völlig enttäuscht war, weil ihm der Schiedsrichter das Tor nicht gegeben hat. Es war ein abgefälschter Schuss aus der Distanz und die haben das als Eigentor gewertet. Was natürlich völliger Blödsinn ist, weil der Spieler, der da noch dran war, der Portugiesen, hätte es ja nicht bewusst absichtlich gemacht, weil er versucht hat, das Tor zu finden, dann wurde halt angeschossen.
Also ich habe auch irgendwann mal gelernt, dass sozusagen, wenn der Ball auch durch den Schuss an sich aufs Tor gegangen wäre, dass es dann der Torschütze ist und nur wenn der andere den so ablenkt, weil der eigentliche Schuss weit vorbeigegangen wäre, anyway.
Also kleine Anekdote am Rande, da ist Papa Korkut, der auch vor Ort war, nachher tatsächlich noch ins Büro der UEFA-Offiziellen reinmarschiert, einfach so, hat sich das rausgenommen, ja, hat er für seinen Sohn sich in die Bresche geworfen, das kann jetzt sein, das Tor, das gehört dem Effe und so weiter. Ja, also.
Ist mit den Bolzplatzregeln rein, Schusskraft zählt.
Ja, richtig, genau. Also ich sehe es einfach immer so, wenn der Abwehrspieler, der da noch irgendwie beteiligt war, vorher keine bewusste Aktion unternommen hat, dieses Tor verhindern zu wollen, dann kannst du doch nicht von einem Eigentor sprechen. Ja.
Also, für mich ist und bleibt das Eigentor, das sind alternative Fakten. Unser Torschütze ist Efe Korkut.
So haben wir es auch entsprechend aufgearbeitet.
Genau. Ich würde ganz kurz nochmal auf dieses frühe Gegentor zu sprechen kommen, Philipp, weil du hast natürlich mit den Leuten gesprochen. Auch Nico Willig hat gesagt, nee, brauchen wir nicht so einen Schuss von Bug. Ich glaube aber, kurzer Perspektivwechsel, dass dieses frühe Tor für Sporting nicht gut war, weil die hatten irgendwie ja so komplett den Flow. Wir dürfen das nicht vergessen. Sporting in der Youth League komplett ungeschlagen mit 16 von 18 möglichen Punkten durch die Liga. 4-0 gegen Monaco in der Zwischenrunde, sondern führen die nach 2 Minuten mit 1-0 gegen den VfB. Ich glaube, die haben ein Stück weit gedacht, naja, läuft ja wie immer, das wird schon.
Genau,
und dann kam der VfB.
Das hat tatsächlich auch der Trainer zugegeben nachher. Das frühe Tor hat uns nicht gut getan, war der O-Ton, weil eben genau das passiert ist. Seine Spieler im Bewusstsein, welche Qualität sie haben, ja, die hat man auch immer wieder aufblitzen sehen, halt nie lange, nie konstant über einen längeren Zeitraum, aber du hast schon gesehen, da ist jede Menge Qualität da. Die haben dadurch auch ein Stück weit einfach ihren Grip verloren. Ja, du hast auch gesehen, also bevor die Stuttgarter Tore fallen, die ersten beiden, hat sich Sporting minutenlang wirklich richtig tief hinten reingestellt. Die standen plötzlich mit zwei massierten Blöcken an ihrem eigenen 16er fast, ohne Not, mit einer Führung im Rücken. Und der VfB wurde halt minütlich stärker, ja, hat dann auch diese wichtigen Zweikämpfe gewonnen, hat ganz viele zweite Bälle gezogen, auch wichtig. Und so dann halt auch immer einen kurzen Weg gehabt zum Abschluss. Ja, auf diesem Acker war das echt ein Thema, weil das so, ihr kennt das selber, da hat es die Nacht hat es durchgeregnet, auch am Morgen hat es noch geregnet. Generell hier, also wenn ihr euch hier umschauen könntet, auf den Wiesen überall steht das Wasser. Hier hat es die letzten 10 Tage sehr, also überproportional viel geregnet. Und dann ist so ein Platz natürlich tief, schwer. Da ist jeder Meter, tut da weh irgendwann. Du hast auch gesehen, Mikalic, Tsikas, die sind da reihenweise mit Krämpfen geschüttelt am Boden gelegen am Schluss, ja, und mussten sich immer wieder ausdehnen oder konnten dann auch nicht mehr weitermachen. Max Herbert beispielsweise, der konnte einfach nicht, der hatte nichts mehr im Tank, als sie den runtergenommen haben, kurz vor Schluss. Und hat das natürlich geholfen, dass du hohe Ballgewinne immer wieder erzielt hast und dementsprechend kurze Wege dann hattest in die Box des Gegners oder zur Box dahin. Und dann kommt auch dazu, dass von der Sturmspitze angefangen, also Tsikas hat ein Riesenspiel gemacht, der Trainer hat mir da noch es ist nicht offiziell, aber ich glaube, ich kann es erzählen, und gesagt, er hat Samstag in Düsseldorf gespielt wie der erste Mensch und dann haut er so eine Partie raus. Ja, also auch Kenny Fresle, du kannst einfach alle durchgehen, die haben wirklich ihr Maximum auf den Rasen in Anführungszeichen gebracht und so dann denen auch irgendwann den Schneid abgekauft. Du hast dann schon gemerkt, die Portugiesen haben irgendwann kapiert, hoppla, ja, wenn wir jetzt nichts tun, dann werden wir hier rausgehen, aber da war es schon zu spät.
Und dann vielleicht an der Stelle noch ganz kurz der Einschub, wenn jetzt der ein oder andere Name fällt, das ist wirklich ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Wir sehen und nehmen wahr und ich glaube alle da draußen auch und vor allem der VfB selbst, dass das eine absolute Teamleistung war. Also dass wirklich jeder Einzelne seinen Teil dazu beigetragen hat. Aber es gibt natürlich so ein paar, die sinnbildlich für diesen Erfolg stehen. Ich könnte beispielsweise, wir haben ihn vorher in unserem Einspieler gehört, Mirza Čatović rausnehmen, der, finde ich, eine unfassbare Mentalität auf den Platz bringt, defensiv, offensiv, also das ist,
der noch eingeflogen wurde, der konnte Düsseldorf am Samstag nicht spielen, war so erkältet, dass nichts ging, den haben sie am Montag nachträglich noch hierher geflogen und dann haut der halt ein Spiel raus, wo du denkst so, ja, okay,
also
okay, kann man mal so machen.
Unfassbar, ja. Dann dürfen wir nicht vergessen, der VfB hatte einige Ausfälle zu kompensieren, ja, auch unter anderem Florian Hellstern, der Elfmeterheld aus dem Spiel gegen Liverpool, krankheitsbedingt nicht dabei. Dennis Simon steht im Tor. Am Anfang die ein oder andere Unsicherheit, vielleicht ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, sich reinzufinden, aber am Ende im zweiten Durchgang ein paar Monsterparaden rausgeholt. Das ist schon echt brutal. Und dann, Felix, wir müssen ihn natürlich erwähnen, kam dein Nachbar und hat dann dieses wichtige 3-1 gemacht, das zur großen Beruhigung geführt hat, Julian Lührs.
Ja, wichtige Tore kann er, auch wenn er nicht unbedingt für die bekannt ist, hat er, glaube ich, andere Qualitäten auf dem Platz. Ich meine, er hätte auch schon den Ausgleich noch bei Juve gemacht,
ja,
kurz vor Schluss.
Ja.
Jetzt macht er da das 3-1, wurscht das Ding da rein.
Beim Junior Cup im Finale auch ein ganz wichtiges Tor.
Richtig, ja. Also gerade hast du ein bisschen das Tore-Schießen für sich gefunden, hat er auch das 6-1 gemacht im vorletzten Ligaspiel.
Gegen die Hertha?
Genau, und 76. 3-1, da war der Jubel tatsächlich bei uns auch groß in der Sportredaktion, weil wir dachten, gut, damit haben sie es wahrscheinlich. Wie gesagt, es kam es 3-2 noch, aber das war, glaube ich, schon ein extrem wichtiges Tor, so ein bisschen Deckelrauf-Charakter. Und ja, sonst, wie gesagt, nicht der Stürmer schlechthin. Ich glaube, den haben sie auch, das habe ich, glaube ich, beim Live-Ticker von uns gelesen, ein bisschen anders eingesetzt mal, Philipp.
Das war ja einer der beiden Kniffe, die auch einen maßgeblichen Anteil hatten vom Trainer. Zum einen Lührs, also ich habe ja die Aufstellung, die voraussichtliche, morgens schon in den Block reingetan, die war auch richtig, also ich hatte alle 11 richtig, aber ich hatte sie anders sortiert. Ich hatte Korkut als klassischen Zehner gesehen, aber da hat er Lührs hingestellt. Nur hat er da überhaupt nicht das Spiel machen sollen, sondern seine einzige Aufgabe war Gegenpressing. Nur anlaufen, die Leute nerven, immer nah am Ball sein, versuchen einfach sofort Druck auf den Ballführenden zu machen, um eben genau diese hohen Ballgewinne, von denen ich gerade gesprochen habe, diese zweiten Bälle und so weiter, diese ganzen Themen, die hat maßgeblich Julian Lührs mit initiiert. Am Anfang sah es kurz so aus, als bräuchte er einen Kompass, weil er natürlich auch die ersten 5 bis 10 Minuten gebraucht hat, Orientierung, was muss ich jetzt wie und was und so weiter. Hat dann aber sehr, sehr gut funktioniert. Und der zweite Kniff war, dass die Portugiesen haben fast ausschließlich über rechts sich nach vorne gespielt. Und da hatte Yannick Spalt echt Probleme in den ersten 45 Minuten, der Linksverteidiger. Und dann hat er den Alex Acevedo da reingebracht, auch in 2-5er, Drittliga erfahren. Ist also bei Fiedler im Kader, spielt da zwar wenig, aber hat natürlich ganz andere Trainingsbedingungen noch und eine entsprechende Härte sich dadurch erarbeitet. Und der hat dann dieser starken rechten portugiesischen Seite den Zahn gezogen mit Verlauf des Spiels. Ja, und das waren zwei ganz, ganz wichtige taktische Maßnahmen vom Trainer.
Womit übrigens sich auch zeigt, dass der VfB mittlerweile, und das war nicht immer so, eine Philosophie verfolgt. Ja, und zwar von Profis runter zum Juniorenbereich. Das ist ja das, was uns immer ganz wichtig ist. Nämlich hier in dem Fall nicht der einzelne Spieler steht im Vordergrund, sondern das System. Und der Trainer gibt dann auch Änderungen durch, hat auch seine Ideen, die erklärt er dem Team. Das Team nimmt das auf und setzt es um. Und das ist was ich in Lissabon, finde ich, zumindest von dem, was ich im Stream gesehen habe, komplett gezeigt hat, dass diese Mannschaft einfach bereit ist, auch Opfer zu bringen, der einzelne Spieler auch Opfer zu bringen, sich auch vielleicht auf die Bank zu setzen in so einem wichtigen Spiel und trotzdem dann seine Rolle einzunehmen. Das finde ich tatsächlich bemerkenswert. Und Felix hat vorher ganz kurz so am Rande angesprochen, Julian Lührs, auch Torschütze in der letzten Sekunde gegen den FC Bayern beim Junior Cup. Jetzt könntest du hingehen und sagen, ja, Junior Cup, so ein Hallenturnier in Sindelfingen, come on. Aber der Punkt ist der, diese Mannschaft hat eine Gewinnermentalität. Und die zeigt sich bei dem Hallenturnier in Sindelfingen und die zeigt sich in der Youth League. Diese Mannschaft steckt Rückschläge weg, sie zieht ihr Ding durch und sie glaubt bis zur letzten Sekunde an den Erfolg. Nicht umsonst, und da würde ich einfach gern, Philipp, ganz kurz den Namen Nico Willig nochmal bringen und über ihn mal kurz sprechen. Das ist etwas, was ihn auszeichnet. Wir sprechen von ihm immer als den Pokaltrainer, ne? Auch schon zweimal den DFB-Pokal gewonnen mit anderen Jahrgängen. Junior Cup jetzt zweimal gewonnen, jetzt diese Youth League. Er ist vielleicht so ein bisschen im Schatten, weil viele wirklich so ein bisschen die Profis einfach nur im Blick behalten. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass Nico Willig damals auch kurzfristig eingesprungen ist, als es darum ging, die Mannschaft zu retten. Über die Relegation hat es knapp nicht gereicht.
Du kannst dich noch erinnern, was er damals getan hat?
Er hat Pokalspiele ausgerufen.
So sieht's aus.
Genau das. Und auch wenn das dann am Ende knapp nicht gereicht hat, sich dann direkt wieder zurück in die zweite Reihe zu ziehen und weiter an der Philosophie dieses Vereins zu basteln, das finde ich sehr bemerkenswert. Und deswegen ist Nico Willig für mich eine der prägenden Figuren des VfB Stuttgart in den letzten 10 Jahren. Auch wenn er vielleicht nicht so im Fokus ist wie andere.
Das kann man einfach nur unterstreichen. Da brauche ich nichts mehr dazu sagen, Christian.
Dann, dann reden wir über den FC Barcelona, oder?
Ja, wir könnten.
Ja. Der VfB Stuttgart empfängt den FC Barcelona im Viertelfinale der Youth League. Das Spiel findet statt, Felix, am 1. oder 2. April und ist damit in derselben Kalenderwoche wie das Pokalhalbfinale des VfB gegen RB Leipzig. Das wird eine verrückte Woche für den VfB und ich bin gespannt, wie das Ganze hin und her terminiert wird.
Ja, wir hatten viele Doppler mit Youth League und Champions League. Die wird man nicht ganz los, die kommen im April zurück. Das VfB-Profi-Spiel wurde ja schon terminiert, das ist der Mittwoch geworden. Konnte man schon so ein bisschen von ausgehen wegen den Terminierungen der Bundesliga-Partien davor. Mittwochabend, glaube 20:45 ist ein Pokalanpfiff und jetzt warten wir noch drauf, was die Youth League bekommt, welchen Tag, vor allem auch welche Uhrzeit, glaube ich, für die, die da gerne wieder kommen wollen und das Ding nochmal voller machen wollen, vielleicht als noch gegen Liverpool, auch wenn es da schon doppelt so gut gefüllt war, wie es bis dato war. Aber ich glaube, da geht noch ein bisschen was. Deswegen mal gucken, was sie mit dem Spiel gegen Barcelona machen. Allein schon, ich sag, das ist Youth League, klar, aber allein schon der Name ist einfach ganz großes Kino.
So, und ich habe tatsächlich, Philipp, den FC Barcelona jetzt zweimal geschaut. In den vergangenen Runden. Einmal zu Hause gegen Dinamo Zagreb, Kaching, Bingo, im Elfmeterschießen gewonnen. Und am Dienstag haben sie 3-1 bei Aston Villa, im Villa Park übrigens. Also sie haben im großen Stadion gespielt, gewonnen. Was mir bei beiden Spielen aufgefallen ist, der FC Barcelona ist unfassbar effektiv. Also sie spielen gar nicht so wie der große FC Barcelona. Sie haben auch gar nicht so viel den Ball. Aber sie sind eisekalt, wenn es an die Chancenverwertung geht. Die haben gerade jetzt in Birmingham schnell 2-0 geführt und damit war das Ding eigentlich durch. Zweite Hälfte hat fast nur Villa gespielt, durch einen Elfmeter rangekommen und dann hinten nochmal einen Torwartfehler, der das Spiel entschieden hat. Ich bin mir sicher, Nico Willig und sein Team werden sich auch diese Partie nochmal anschauen, das FC Barcelona. Es ist ein Riesenname, es ist eine der besten Akademien, La Masia. Sie sind in der Ligaphase auch eine der besten Mannschaften gewesen. Aber der VfB Stuttgart muss sich nicht verstecken und muss schon gar keine Angst haben, wie ich finde.
Nein, überhaupt nicht. Du brauchst jetzt hier gar nichts, niemanden mehr in irgendeiner Form fürchten. Respektieren, klar, jeden, immer. Aber da gibt's jetzt nichts mehr, was dich in irgendeiner Form größer beeindrucken sollte. Ja, das hast du dir erarbeitet, das hast du dir durch den Weg, den du gegangen bist, durch die Mannschaften, die du gespielt hast, durch die Ergebnisse, die du geholt hast, daraus erwächst ja etwas. Ja, und das hast du gestern auf dem Platz gesehen in Lissabon, beziehungsweise in Alcochete eigentlich. Das ist, also man musste quasi über den Tejo rüber, allein über die Vasco da Gama Brücke, die ist 17 Kilometer lang. Ja, also das ist nicht von wegen, wir fahren mal kurz ein Fußballspiel gucken. Das war echt eine Reise. Ich habe, glaube ich, Rückzugs wegen Stau und alles. Ich saß 1,5 Stunden in dem Uber, um da wieder zurückzukommen. Ja, konnte da noch ein bisschen arbeiten, dann aber immerhin.
Die Spesenabrechnung frohlockt.
Ja, genau, die frohlockt, richtig. Und die werden dieser Aufgabe gewachsen sein, da bin ich mir ganz sicher. Ja, und du musst auch erstmal als spanische Mannschaft an einem vielleicht but can they do it on a cold, windy, rainy night in Degerloch, ja? Also das muss auch erstmal muss das auf den Platz bringen, ja. Und zu der Terminierung, also man hat ja an dem Mittwoch nicht nur das DFB-Pokalspiel, man hat auch ein Kickersheimspiel auf der Waldau. Also ist entweder da verlegt irgendjemand irgendwas oder die müssen am Dienstag spielen. Oder sie gehen vielleicht nach Groß-Asbach. Also da ist gerade noch alles offen. Das wird sich in den nächsten Tagen zeigen. Da wird jetzt viel verhandelt. Da ist die Stadt, die UEFA, die Vereine, die sind da alle jetzt natürlich im Gespräch. mit Sicherheit auch die Polizei und wer da sonst alles noch mitzustinken hat in solchen Themen. Ich rechne aber damit, dass man bis ihr die nächste Podcast-Folge hört, gibt es möglicherweise schon Fakten. Ja. Ich schreibe das auch alles nochmal auf. Also ihr könnt das, wenn ihr den Podcast jetzt hört, nachlesen bei uns auf den Seiten, wie da die Konstellationen sich gestalten und was da für Szenarien gerade angedacht werden. Ja.
Ich kann vielleicht nochmal einen Anreiz schaffen fürs Kommen in Skazi oder wo immer es dann hingehen sollte. Das ist gar nicht der Anreiz, aber ich habe gerade nochmal nachgeschaut, es ist Platz 5 gegen Platz 4 in der Youth-League-Tabelle.
Genau.
Barcelona ja. Gerade so vom VfB gefinisht noch.
Sporting und Inter waren die ersten beiden, dann den zweiten, also Sporting hast du jetzt schon mal rausgeschmissen. Mhm.
Dann war Salzburg noch, die sind noch dabei, also ja, 4 gegen 5 jetzt.
Drunter kam Madrid, Atalanta, aber der eigentliche Anreiz ist, dass dieses Thema von, ja, dann gehe ich halt in der nächsten Runde vielleicht mal, ja, weg ist. Die nächste Runde, Halbfinale und Finale werden ja beide in Nyon.
Ja.
Das ist die letzte Chance, das wirklich noch, also außer man hat dann natürlich Lust nach Nyon zu fahren, aber das ist die letzte Chance, das so einfach sich zu Gemüte führen zu können.
Genau, das wird dann oder würde dann in einem Final Four gespielt werden. Ja, also das ist dann, da die potenzielle Halbfinalgegner ist die Paarung Manchester City gegen
AZ Alkmaar,
also auch zwei richtige Bretter, möglicherweise Wiedersehen mit Thomas Krücken, ja, der ehemalige NLZ-Chef in Stuttgart, der jetzt bei Manchester ist. Da wird dann innerhalb von 3 Tagen werden die beiden Spiele gespielt. Also du hast erst Halbfinale und dann bleibst du in New York, wenn du gewinnst und spielst dann noch das Finale.
Das werden wir für euch alles begleiten. Philipp hat es angesprochen. Zuerst ein bisschen ein Cut, aber auch da muss die Mannschaft durch, steht Liga-Alltag an. Und zwar am kommenden Sonntag, 13 Uhr, auswärts bei Borussia Mönchengladbach. Also wenn man so will, statt Teju jetzt Shuttlebus, Philipp, aber das wird.
Das wird, aber das wird vor allem eine Aufgabe für die zweite Reihe. Ja, also du hast einige Spieler, die irgendwie auf dem Zahnfleisch dahergekommen sind, ja, oder wie gesagt, die drei, die überhaupt nicht zur Verfügung stehen. Ja, Helschan ist vielleicht wieder fit bis dahin, weil er ist nur erkältet gewesen. Aber Puyupi und Penna, da wird's nicht reichen. Korkut hat gestern mit einer Risswunde vom Platz gegangen. Der ist für die türkische Nationalmannschaft nominiert, also Junior-Nationalmannschaft soll da nächste Woche hin oder übernächste auf den Lehrgang. Und also da kommen dann so Leute wie Marek Rohm, wie ein Karl Kempf, die kommen da jetzt mal so langsam in die Pflicht und werden Spielzeit sehen. Anders geht's nämlich gar nicht, ja, weil sonst können die da nicht mal 11 Mann auf den Platz stellen, logischerweise, ja. Da wird's also Chancen geben. Und das ist immer das Wichtige bei so einer Situation. Man darf nicht das Negative sehen. Nee, klar ist die personelle Schwächung da, weil die Top 11 nicht spielen kann. Aber es ist halt in allererster Linie mal eine Chance. Und zwar für die zweite Reihe, sich zu beweisen.
So ist es. Sonntag 13 Uhr, wie gesagt, auswärts bei Borussia Mönchengladbach für die U19. Und dann machen wir hier einen Deckel drauf und schauen, was die anderen Teams aus dem NLZ so geleistet haben, wenn wir schon direkt hier in diesem Block sind. Und da hatte der VfB 2 in der dritten Liga einen unschönen Sonntagabend bei Arminia Bielefeld. Wir hatten ja so ein bisschen drauf spekuliert, die hauen Werder Bremen raus, der Plan ist aufgegangen, aber sind dann vielleicht mit dem Kopf nicht ganz so bei der Sache gegen den VfB 2. Das ist leider nicht aufgegangen. Der VfB hat 1-4 verloren. Und ich glaube, auch in der Höhe völlig verdient. Ich habe das Spiel nicht gesehen, Philipp, aber du, ne?
Ja, also da kann man mit 2 Worten kurz und knapp ein Fazit ziehen. Dieses Abends nicht konkurrenzfähig. Ja. So hat sich die Mannschaft präsentiert über weite Strecken des Spiels. Geht völlig in Ordnung, diese Niederlage auch in der Höhe. Ist besonders bitter, deswegen wirkt sie so schwer. Das hast du auch gestern hier bei den Gesprächen mit den Leuten, beispielsweise mit Daniel Teufel, dem sportlichen Leiter, der auch in Bielefeld vor Ort war, immer wieder durchklingen hören, ja, die Fallhöhe hat's ausgemacht. Ja, klar, du kannst mal so ein Spiel haben, wo es ja einfach nicht läuft und wo du dann von einer guten bis sehr guten Drittligamannschaft, die eigentlich Zweitliga-Format hat, sind wir ehrlich, kannst du so einen Hosenboden versohlt bekommen. Aber dadurch, dass sie halt davor diese 3 Spiele hatten, wo sie ungeschlagen waren, 2 Siege gegen Dresden und gegen Cottbus, ja, also Top-Teams, ja, die sind Erster, Zweiter, glaube ich, in der Liga. Da war halt schon die grundsätzliche Optimismus da, okay, jetzt läuft's stabiler. Solche Ausrisse, oder Ausreißer nach unten gibt es nicht mehr. Und jetzt war er halt doch schon wieder da. Und das ist bei einer jungen Mannschaft einfach immer drin. Das ist gehört zum Prozess. Und deswegen gar nicht lang drauf rumreiten, sich mit aufhalten, schütteln, weitermachen.
Nicht konkurrenzfähig, sagte, hoffentlich sind Ulrich und Thomas noch dabei. Felix.
Sie werden es uns hoffentlich wissen lassen. Ich würde mich drauf freuen.
Ja, definitiv. Ja. Felix, der VfB 2 in der dritten Liga, es ist einfach eine harte Liga. Und wenn du siehst, dass jetzt einfach auch die Konkurrenz da gut gepunktet hat, am kommenden Samstag, 14 Uhr, kommt Hannover 96-2 und das ist eigentlich schon absolut wegweisend, weil das ist eine Mannschaft, die hinter dir ist und die du möglichst hinter dir lassen solltest, um den Anschluss an die Linie, an die rettende Linie nicht zu verlieren, ne?
Ja, das ist absolute Pflicht. Also das ist wahrscheinlich ziemlich das Pflichtspiel, was es gibt. Unterhaching ist nochmal unter Hannover, danach ist die Liga vorbei, tabellarisch. Der VfB hat ja immer noch Anschluss, die brauchen jetzt 8 Punkte. Auf Platz 16, das wäre der erste Platz überm Strich. Sind 3 Punkte Unterschied. Hannover 2 ist nochmal 6 Punkte unterm VfB. Also da, ja, gerade im Heimspiel, das muss was werden. Ich glaube, das Hinspiel lief sogar gar nicht. Ich glaube, das Hinspiel haben sie sogar verloren bei
Richtig.
Hannover 2. Das darf dir halt nicht nochmal passieren.
Das ist korrekt. Und man sollte halt auch den Fakt nicht außer Acht lassen. Du hast jetzt Hannover 2 und am Dienstagabend schon Osnabrück 2 Heimspiele in Groß-Asbach innerhalb von wenigen Tagen. Das sind also 4 Punkte, ist das Minimum, das du da holen musst. Ja. Und bin gespannt, wie sie mit dieser Drucksituation umgehen. Ja, weil die ist schon da, da kann man nicht drum rumreden.
Zweimal Drucksituation hatten andere Teams noch vom VfB und zweimal Derby und zweimal erfolgreich. Die ja. U17 1-0 auswärts beim KSC gewonnen und die Frauen 3-0 zu Hause gegen den KSC gewonnen. Also da zweimal nochmal gezeigt, wer die Nummer 1 im Bundesland ist. Für die U17 glaube ich vor allem ganz wichtig, weil es ja zuletzt nicht ganz so rund lief, Philipp. Am Samstag 14 Uhr geht's für die Mannschaft dann zu Hause weiter gegen Eintracht Frankfurt.
Ja, da wird auch wieder der Sportskamerad Recepi wahrscheinlich eine wichtige Rolle spielen. Also der
Torschütze.
Der Torschütze beim KSC gewesen, auch bester Scorer überhaupt der Mannschaft. Glaube ich sogar Kapitän, Stürmer, mit dem Signature-Move. Er macht einfach diesen 1:1 Ronaldo-Jubel nach jedem Tor. Ja, diesen Sprung, dann die Drehung in der Luft und so das Zeug. Das ist einfach, also, ja.
Ein paar Mal geübt anscheinend.
Offensichtlich ein paar Mal geübt und wenn ich es richtig weiß, der Bruder der Dame, die bei den Frauen eingewechselt wurde und dann da auch sehr viel frischen Wind gebracht hat, Offensivspielerin und ihren Teil dazu beigetragen hat, dass man am Schluss den KSC 3:0 bezwingen konnte. Auch das Spiel habe ich gesehen, war vor Ort, fand ich schön, nette Atmosphäre, alles noch so ein bisschen unschuldig, ja, also wenn man so die natürlich versuchen die da einen Event-Charakter ein bisschen reinzubringen. Es gibt eine Stadionshow, wenn man so möchte. Es gibt einen Stadionsprecher. Es gibt die Sponsoren, die Aktivitäten und Gewinnspiele und tralala machen. Ja, 650, 665 Leute ungefähr waren da. Hatten sehr viel Spaß. Sonntagmittag, bestes Wetter beim PSV. Wurst war gut. Kannst du nicht meckern. Ja,
nee, das ist echt geil. Vor allem, du kannst auch, wenn du willst, Sonntag, hast das Mittagessen hinter dir und fragst dich, was mache ich jetzt? Bleibe ich auf dem Sofa und gucke irgendwie Bochum gegen Mainz oder gehe ich raus?
Und Bubu oder Frauenfußball.
Genau. Und tatsächlich ist das was, womit ich mich auch sehr angefreundet habe und das ist cool. Also du gehst dahin, du musst dich nicht um Karten schlängeln, sondern du kriegst einen Platz, ja, du kriegst ein Ticket, du kannst spontan vorbeischauen, ziehst dir dein Ticket, holst dir eine Wurst und ein Bier und siehst im meisten Fall, wie der VfB den Gegner vermöbelt. Und das ist schon wirklich gut. Also ja. Du hast mir am Sonntag, wir haben ja ein bisschen gechattet während des Spiels, du hast mir gesagt, das ist schon ein bisschen Cheatcode, den der VfB da hat gegen die
ja,
anderen.
Ja, das ist natürlich, das die ist Mannschaft schon, hat da überhaupt nichts verloren, ne? In dieser Liga. Ja, und dann verstehe ich es aber dann auch, dass Heiko Gerber, der hat wieder gemobbert nach dem Spiel, hat er die Vorwoche schon getan und jetzt wieder gesagt, das ist mir alles zu verkopft, wir müssen hier mehr Tore machen, bla bla bla. Na, ja, verstehe ich auch aus Trainerperspektive. Von außen, wenn man jetzt so das Ergebnis sieht, sieht man ein klares 3:0 und dann, das reicht eigentlich, aber wenn du das Spiel siehst, da geht schon noch was. Ja, das ist ja grotesk eigentlich. Ja, du kannst die Mannschaft halt auch 7-8-0 heimschicken nach Karlsruhe. Ja, das wäre kein Problem gewesen. Und da verstehe ich den Trainer ein Stück weit. Andererseits, wie gesagt, ja, er hat dann nur gemeint, jetzt muss halt Hof dran glauben. Also der nächste Gegner muss jetzt hinfahren. Da will er mehr Offensiv-Output von seinen Mädels da haben. Ja, da müssen mehr Tore fallen.
Die Sache ist halt die, das Hinspiel gegen Hof ging zweistellig aus. Tatsächlich. Deswegen bin ich da sehr, sehr gespannt, was da rauskommt. Samstag 13 Uhr auswärts, ja. Erster FFC Hof und dann vielleicht schon mal gleich vorweg. Ist gar nicht so lange hin, dann steigt das vermutlich schon entscheidende Spiel um Platz 1 in dieser Liga. Denn dann kommt TSG Hoffenheim 2 nach Stuttgart. Und das ist die zweitplatzierte Mannschaft in dieser Liga mit 3 Punkten Rückstand, schlechterem Torverhältnis. Ja. Mit anderen Worten, wenn du das Ding gewinnst, kannst du dich eigentlich nur noch selbst um den ersten Platz bringen. Da werden wir euch aber noch informieren, wenn es soweit ist. Und ich glaube, auch da werden sich die VfB-Frauen auf ganz große Unterstützung freuen können, weil das ist wirklich das wegweisende Spiel dann in dieser Liga. Aber erst so, Samstag 13 Uhr Hof.
So ist es. Und Stichwort, hier passiert was und Fans und so weiter. Beim Spiel gegen Wacker München ist, glaube ich, Anfang März, gibt es zum ersten Mal sogar einen Auswärtsbus. Also da machen die Fans tatsächlich einen Bus, fahren dahin. Es gibt ja diesen OFC-Brustring-Frauen, heißt der, glaube ich, die sich da organisatorisch in die Bresche hauen.
Und einen sehr guten Job machen.
Richtig. Die machen das gemeinsam mit dem Fanprojekt irgendwie. Wir packen euch einfach alles, was ihr wissen müsst, in die Shownotes. Demnächst wird es auch mal ein Stück dazu geben oder einen Blogbeitrag, irgendwas bei uns auf den Seiten. Also Augen offen halten. Da gibt's alle Infos, könnt ihr euch anmelden. Ich glaube, für roundabout 25 Euro Busfahrt und Ticket. Das ist, glaube ich, schon in Ordnung. Ja.
So, dann würde ich sagen, machen wir eine kurze Pause und sprechen über die großen Jungs beim VfB. Bis gleich.
Du willst nicht nur jede Woche den Podcast hören, sondern zu jeder Zeit voll über den VfB Stuttgart informiert sein? Mit dem Mein VfB WhatsApp-Kanal bleibst du immer auf Ballhöhe. Werde Teil der Community und erhalte Zugriff auf aktuelle News und Videos. Jetzt bei WhatsApp nach Mein VfB suchen und dem Kanal beitreten.
So, ungewohnte Reihenfolge sorgt dafür, Felix, dass wir jetzt erst über das zurückliegende Bundesligaspiel des VfB Stuttgart sprechen, das aber schon wirklich lang her ist. Also es ist ja schon fast eine Ewigkeit und ich glaube in Fußballleben fast schon Galaxien. Der VfB verliert zu Hause 1-3 gegen den FC Bayern und ich frage dich ja, Felix, immer gerne, weil ich manchmal, andersrum, ich frage dich, wenn ich nicht weiter weiß. So, du bist mein letzter Ausweg. Was fangen wir mit dem Spiel an? Ich fand die erste Halbzeit bockstark und dann wurden halt Geschenke verteilt.
Das fasst, glaube ich, ganz gut zusammen und es ist richtig. Wir haben jetzt fast eine Woche Unterschied, Donnerstag früh zu Freitagabend. Ich habe mich geärgert am Freitagabend, auch nach Abpfiff geärgert, direkt nach diesen zwei Geschenken, vor allem das 1-2 und das 1-3 geärgert. Aber danach war ich relativ schnell dabei zu sagen, gut, das war der nächste Schritt in die richtige Richtung. Hoffenheim war schon spielerisch wieder besser als Wolfsburg, als Gladbach, als diese Phase. Das gegen die Bayern darf man auch nie vergessen, immer die Gegner noch ein bisschen mit einzubeziehen, weil Hoffenheim schon ein anderes Kaliber ist als die Bayern natürlich. Aber auch gegen die war es bockstark. Die erste Halbzeit war super. Die Attitüde hat mir super gefallen in erster Halbzeit. Ganz viel Szenenapplaus auch miterlebt. Das fand ich alles sehr gut. Und ja, wie gesagt, die Riesenchancen waren nicht da, die waren es auch nicht für die Bayern. Also es war gerade in Halbzeit 2 ein ziemlich hochkaräter, armes Spiel, sage ich mal. Und ich bin mir fast sicher, das ist natürlich sehr, sehr viel Konjunktiv, aber ich glaube, wenn sie diese Geschenke nicht machen, dieses 1-2 und 1-3, dann einigen sich die beiden wahrscheinlich fast auf ein 1-1. Ich glaube, dann holst du vielleicht sogar einen Punkt, um den hast du halt selber gebracht. Und das ist halt ein Problem, weil in Hoffenheim, ja, schenkst du es vorne her, die Chancen hattest du, machst du aber nicht. Und diesmal schenkst du es hinten her, weil die Chancen hatten die Bayern eigentlich nicht auf jetzt unbedingt ein 1-3. Aber du gibst sie ihnen halt einfach auf dem Silbertablett. Und ja, so wird es natürlich schwierig, dauerhaft und konstant zu punkten. Aber wie gesagt, die Leistungen gehen absolut in die richtige Richtung. Deswegen bin ich da auch erstmal weiterhin positiv. Du musst halt diese ein, zwei Dinge abstellen und dann werden die Punkte auch wieder kommen.
Also mir hat die Attitüde über 90 Minuten gefallen, ehrlich gesagt. Ja, ich fand das einen so soliden Auftritt, so wie du es gerade auch richtig gesagt hast, Felix, ein Schritt in die richtige Richtung. Ihr erinnert euch vielleicht noch, ich habe vor kurzem nämlich gesagt, das Spiel ist ganz schwer, ergebnisunabhängig zu bewerten. Ja, bei dem hier finde ich, ist es einfach. Ja, diese Geschenke, die macht auch nicht jede Mannschaft zu Tor. Die Bayern machen das halt. Ja, aber wichtig ist, wenn du als Mannschaft dich in so einer Situation befindest wie der VfB gerade, wo es seit Wochen nicht gut ist, ja, wo ganz klare Themen aufscheinen, die zu bearbeiten sind. Und dann hast du so ein Spiel, dann ist das Einzige, was dir bleibt, genau das zu nehmen, unabhängig vom Ergebnis, was da war, was du 90 Minuten gesehen hast. Du hast 90 Minuten eine Mannschaft gesehen, die war von der Attitüde her, aber auch frische Spielwitz, all die Dinge, die so schwer fielen nach diesem Wahnsinns-Nackenschlag. Paris war ein richtiger Nackenschlag für die. Das merkst du in den Gesprächen, die sind immer noch nicht ganz drüber hinweg, aber das hat für, also gerade was das Mentale angeht, hat dafür einen richtigen Downer gesorgt bei allen. Ja, und die Spiele darauf folgend, kamen die nicht aus dem Quark, haben die diese klassischen Basics, über die ich so gern spreche, nicht auf den Platz gebracht. Und jetzt war das so. Ja, und mein Gott, ja, du wirst nicht oft solche Geschenke gegen Bayern verteilen, deswegen ist es ein bisschen ärgerlich, aber es darf dich nicht aufhalten. Du musst das nehmen, was gut war, und damit weiterarbeiten. Diese Phase, in der die Mannschaft jetzt ist, bis zu dieser Länderspielpause, ist es vollkommen einfach durchziehen, weitermachen. Ja, nimm das, was gut war, pack mir das nochmal in ein 5-Minuten-Video und hämmer mir das in die Birne vor dem Spiel auf dem Weg nach Kiel. Von mir aus die ganze Busfahrt lang, ja, oder den Flug lang, ist mir egal, aber so kommst du da raus. Und nicht, indem du jetzt anfängst, hier und da, tralala, bringt nichts. Also insofern das Positive nehmen, und davon gab es genug zu sehen gegen Bayern, und damit weiterarbeiten.
Ich finde es gut, dass ihr die Attitüde ansprecht, weil was mir imponiert hat, ich saß so am Eck, Haupttribüne, Cannstatter Kurve, also da, wo der VfB dann in der zweiten Hälfte drauf zugespielt hat. Und ja, zugegeben, in der zweiten Hälfte hat sich der VfB, ehrlich gesagt, keine große Chance mehr rausgespielt. So. Aber sie haben es versucht. Selbst nach dem 1-3 in der Nachspielzeit, das hat mich geärgert, dass dieses 1-3 gefallen ist, weil dann justamente hebt der vierte Offizielle die 5 Minuten Nachspielzeit und man denkt sich so, oh hey, da wäre noch so viel Zeit gewesen.
Das war quasi zeitgleich. Der Blick tat weh. Das Ding fällt da hinten rein. War auch noch die leise Hoffnung, vielleicht trifft er den ja mal nicht aus der Entfernung. Kann ja auch vielleicht mal passieren, auch ein Bayern-Spieler. Und dann während die jubeln, guckst du runter, wie mal ganz kurz, er wollte es, glaube ich, heben, hat es aber gelassen, weil sie noch kurz den Torjubel machen mussten. Aber dann kannst du schon so leicht aufblinken sehen, 5. Und das ist, ja, die hätten nochmal 5 Minuten anlaufen können, schade drum.
Ja, ging mir auch so. Und trotzdem hat es die Mannschaft getan. Auch wenn das Spiel durch war, 1-3, sie hat immer noch versucht, das in ihrer Macht Stehende zu tun, hat nicht funktioniert. Für mich der entscheidende Moment war übrigens das 1-1 vor der Pause. Also ja, die Geschenke sind bitter, sieht auch echt unschön aus, aber wenn du halt mit 1-0 in die Pause gehst, ich glaube, spätestens dann nimmt der VfB wirklich einen Punkt mit aus dem Spiel, wie Felix gesagt hat. Nochmal Grüße an Mats Hummels an der Stelle. Die Abseitslinie gefällt mir bis heute. Aber gut, sei es drum. Übrigens, aber mal unabhängig davon, möchte ich an der Stelle auch gerne mal erwähnen, ey, Michael Olise, geiler Kicker. Also, der kann was. Ne? Muss man auch mal sagen an der Stelle.
Ja, ich habe mich natürlich ein bisschen geärgert, ein Stück weit, aber ja.
Ja. Aber so ist es. Ich glaube, es gibt viel, was der VfB daraus ziehen kann aus diesem Spiel. Wir werden gleich über Kiel sprechen, aber danach kommen natürlich mit Leverkusen, Frankfurt zwei weitere Mannschaften aus dem Spitzenbereich. Und ich bin mir sicher, viele haben das Champions-League-Spiel der Bayern gegen Leverkusen gesehen. Daraus kann man auch viel ziehen, wie ich finde, für das Spiel gegen Bayer Leverkusen. Sprechen wir dann in der nächsten Woche drüber. Aber jetzt erstmal, damit du dir die Arbeit nicht umsonst gemacht hast, Felix, blicken wir auf die Zahlen, Daten, Fakten zum Südschlager.
Der Mein VfB Abschlussbericht. Hier gibt's die Zahlen zum Spiel.
Ja, ich habe ein bisschen grimmig mir die ganzen Daten mal wieder runtergeschrieben und in die großen Word-Dokumente-Vergleiche und sowas reingesetzt. Zuerst die Bundesliga-Daten offiziell, VfB, dann der FCB. Expected Goals 0,97 zu 2,45. Zum fünften Mal erst in dieser Ligasaison, auch wenn es brutal knapp ist, aber zum fünften Mal erst, dass der VfB unter einem XG geblieben ist. Diese 2,45 war noch der fünfthöchste Wert aller VfB-Gegner, also sehr hoher Wert. Da wird wahrscheinlich auch daran liegen, dass, ich habe es nicht genau nachgeschaut, dieses Goretzka-Tor aus einem halben Meter, das dürfte relativ hohen Wert haben, auch das Ding vielleicht zum 3-1. Schüsse aufs Tor waren 3-9, auch das ist der zweithöchste Wert aller VfB-Gegner, und die sind ja mittlerweile über 20 Ligaspielen. Fortmob Großchancen 2-4, das macht es dann wieder ein bisschen enger. Ballbesitz 53-47%, also der VfB sogar mehr gehabt, was gegen Bayern auch nicht unbedingt typisch ist. Pässe 468-445, ein bisschen mehr beim VfB, dafür die Passquote bei den Bayern ein bisschen besser. 4% mehr, 86% da, beim VfB 82%. Generell vergleichsweise niedriger Wert beim VfB ist eher am unteren Ende diese 82% und auch da wieder vergleichsweise hoher Wert unter den VfB-Gegnern. Es kam halt die Bayern nach Stuttgart. Laufdistanz, die Bayern minimal besser, 121 zu 121,2 Kilometer. Trotzdem der höchste Wert des VfB in dieser Saison, auch das darf man bemerken. Sprints 244 zu 250, auch das ausgeglichen, auch minimal besser bei den Bayern und vergleichsweise das beides hohe Werte, also beim VfB und bei den VfB-Gegnern. Dann etwas, was beim VfB seltener passiert, weniger gewonnene Zweikämpfe und zwar deutlich, 88 zu 106, Ecken 4 zu 6 und Fouls auch ausgeglichen 12 zu 13. Und hier habe ich, sind genau an der Zahl drei Stories. Das erste Mal seit 3 Jahren 3 Bundesliga-Heimspiele in Folge verloren. Das hat man jetzt hier schon ein bisschen aufgebaut, leider über die Wochen, aber jetzt ist es auch hier soweit. Und auch hier, dieses Thema war ja generell am Spieltag, hat einen verfolgt. Die 9 Heimteams schossen an diesem Spieltag nur 4 Tore. Weniger gab es in der Historie nur einmal, irgendwann 1990, 1989, 1990. Und eben auch das, da waren wir kurz vorm Rekord, aber 8 von 9 Partien an diesem Spieltag wurden von Gastmannschaften gewonnen. Da hat sich das Spiel natürlich auch eingereiht. Und auch das gab es davor quasi noch nie oder nur 1-2 Mal in der Hand abzählbar. War generell ein sehr besonderer Spieltag für die Gastmannschaften.
Ja, das stimmt. Nur Freiburg hat es verbockt sozusagen im letzten
Spiel. Mit dem 0-0.
Ja. Was aber für den VfB gar nicht so schlecht ist, dieses Ergebnis. Das Spiel der Freiburger in Augsburg war übrigens am Sonntagabend und am Sonntagabend fand auch die Pokalauslosung statt. Lasst uns ganz kurz darüber ein paar Sätze verwenden. Felix, Heimspiel des VfB gegen RB Leipzig. Ist für dich wie gut, wie schlecht?
Ach, gute Frage. Es kommt drauf an, mit welchem Mindset man an das Bielefeld-Spiel rangegangen wäre. Ob man sagt, boah, Hilfe die Alm oder ob man sagt, na gut, ist ein Drittligist. Je nachdem davon ist es auf Platz 1 oder Platz 2, weil ich glaube, danach ist Leipzig der beste Gegner, den du bekommen kannst. Zu Hause natürlich, das nochmal spezifisch. Und generell immer lieber ein Heimspiel, nochmal eine schöne Finalchoreo, dies, das, nochmal dermaßen eine Stimmung. Wir wissen, glaube ich, das Halbfinale noch gegen Frankfurt, was in dem Jahr brutal war, noch quasi auf einem Level mit der Relegation, würde ich sagen, gegen HSV. Das waren so die beiden Highlights. Das war ein Wahnsinn gegen Frankfurt über 90, auch wenn es dann nicht gereicht hat. Aber ich glaube, mit dem Los kann, wie sagt man so schön, kann man sehr gut leben. Da jetzt einen deutlich schlechter erwischen können und die Chancen sind nicht gesunken auf einen Finaleinzug.
Felix Mahler schon auf dem Weg, Pressemeldungen zu formulieren.
Ja.
Mit dem Los kann man leben. Aber Fabian Wohlgemuth, Philipp, war auch ganz happy, hat gesagt, war ja tagsüber schon im Doppelpass, hat gesagt, mir wäre es ganz recht, wenn wir Leverkusen im Zweifel erst im übernächsten Spiel im Pokal hätten. Das hat er schon durchblicken lassen. Da ist er drum rumgekommen. Ich glaube, das ist okay. Ich glaube wirklich, man kann zufrieden sein. Ich sehe es wie Felix. Bielefeld auswärts kannst du dich halt auch blamieren, wenn es blöd läuft. Auf der anderen Seite kannst du sagen, naja, was willst du Besseres als ein Drittligist im Halbfinale? Aber hey, Halbfinale zu Hause, Leipzig, die Hütte wird brennen. Das wird richtig geil.
Ja, und ich finde das gut, wie die Fans auch quasi in den letzten 5-10 Minuten dann auch Abpfiff des Spiels gegen München da auf den Fokus drauf gelegt haben. Ja, die sehen halt auch, was Sache ist und wissen, das ist der kürzeste Weg nach Europa. Denn über die Liga wird das nicht ganz so einfach, zumindest mit den momentanen Ergebnissen, die du spielst. Und ich glaube, jeder, der 2013 war es, glaube ich, dabei war. Ja, 2013 war ich das letzte Mal in Berlin gegen Bayern. Das war das 2-3, meine ich, war 2013.
Ja, und
oder?
Da gab es übrigens auch ein Halbfinale zu Hause gegen den SC Freiburg. Das war
genau,
auch stark.
Ja, genau, das war richtig. Mit dieser großen, mit diesem schönen Finalbeiner, den sie immer wieder rausholen seitdem, zu gegebenem Anlass, wenn man so möchte. Und das möchte ich wieder haben, ehrlich gesagt. Ja, also das ist auch für all die VfB-Fans, die uns vielleicht hören, die damals noch nicht alt genug waren, nicht dabei waren. Ja, das ist Berlin. Ist ein Wahnsinns-Event. Ja, das ist, da machst du am besten 3-4 Tagestrip draus und das wird unfassbar, auch wenn du es nachher nicht gewinnst, ist es trotzdem was, was dir für immer bleibt. Und trotzdem erstmal musst du dieses Halbfinale spielen und du hast den Gegner bekommen, der von den beiden Erstligisten, die du hättest bekommen können, schon derjenige ist, der dir gerade am meisten anbietet. Ja, du siehst ja bei den Leipzigern auch, da ist, also es ist nicht mehr so, dass Rose angezählt ist. Das war er vor Weihnachten, da hat man ja gedacht, dass beim nächsten Spiel ist der fällig, sowas, was die da auf den Platz gebracht haben. Er ist immer noch da, aber die sind auch konstanter geworden, aber sie haben immer noch Spiele drin, die ganz klare Ausreißer nach unten darstellen. Und wenn du sie in so einem Moment bekommst, an diesem Mittwochabend in Stuttgart, dann stehen dir alle Türen offen, logischerweise.
Ich finde es aber gut, dass du es angesprochen hast, diese Fangesänge am Ende mit "Wir holen den Pokal". Ich glaube, das hat auch nochmal wirklich Spirit reingebracht in dem Abend. Plus natürlich auch dieser leichte Zug Richtung München vielleicht, die ja, glaube ich, auch seit 21 nicht mehr im Finale standen.
Auch dann Nübel am Zaun und so, der hat ja dann auch noch seine 3,50 Euro dazu gesagt. Völlig richtig, was er da gesagt hat, logischerweise. Ja, das ist schon alles auch dem Standort zu verdanken. Ja, in Stuttgart ist das ja nicht das erste Mal, dass solche Momente da sind, weil die Leute eben ein sehr gutes Gespür haben.
Ja, ja, und eben die Bayern halt auch so ein bisschen dieses Pokalding so ein bisschen für sich verloren haben. Aber eben auch das war ja das Erste. Und danach kam ja die Mannschaft sehr, sehr nah. Und der Capo durfte auch zwei, drei Sätze sagen. Und das war auch alles sehr aufbauend nach dem Motto, ey, wir die Kurve sehen, was hier gehen kann, geht in die Kabine, aber dann weiter genau. Geht's so in die Richtung. Das war alles sehr, sehr positiv. Das wollte ich da nochmal kurz dazu erwähnen, weil du es angesprochen hast mit den Pokalrufen. Und das war, glaube ich, schon sehr, sehr gut.
Das Spiel ist schon exakt terminiert gegen RB Leipzig. 2. April, Mittwochabend, 20:45 Uhr. Live im Free-TV, live im Pay-TV, aber am besten immer noch live im Stadion. Ich glaube, das wird ein ganz, ganz großartiger Abend.
Ja, Karten gibt's ab heute, glaube ich, für alle. Also heute 6. startet der Vorverkauf. Für alle die Dauerkarten haben, gibt's ein Vorkaufsrecht wie üblich. Und dann machen wir mal die Hütte voll und schauen, dass wir denen die Hörner abnehmen, ja.
Genau, ab heute für Dauerkarteninhaber, also ab diesem Donnerstag, ich meine für 4 Tage, ich glaube bis zum 10. so grob. Und dann, glaube ich, am 14. müsste das sein, auch nächste Woche Donnerstag, dann ist Mitgliederverkauf 2 Karten pro Mitglied. Und natürlich auch das Positive gegen Leipzig, du hast sie dieses Jahr schon mal geschlagen, auch zu Hause. Also es gibt schon viel Mutmachendes, aber wie er auch richtig sagt, musst du erstmal spielen.
Und dann blicken wir voraus auf den Samstagnachmittag 15:30 Uhr, Holstein Kiel gegen den VfB Stuttgart. Und die Frage an dich, Philipp, welcher Rasen wird in besserem Zustand sein, der in Kiel oder der in Lissabon? Was ist zu erwarten?
Also ganz ehrlich, das Ding sah gestern aus, als ob eine Herde Wasserbüffel deine Ringelpiz mit Anfassen gespielt hat. Ja, also so schlimm kann es in Kiel gar nicht sein, wie es da gestern aussah. Ja, also insofern gehe ich davon aus, dass sie da schon ihr Geläuf im Griff haben an der Förde. Ja, sehr schön. Und der VfB hat sich leider in eine schwierige Situation gebracht, nämlich in die Situation, dass er dieses Spiel gewinnen muss. Ja. Auch im Anbetracht des Sandwiches, wo dieses Spiel sich drin befindet, ja, da ist jetzt halt einfach ein Sieg Pflicht und das werden die Kieler natürlich nicht hinlegen, logischerweise. Ja, da gibt's nichts geschenkt da oben. Ja, das haben sie jetzt oft genug schon bewiesen in dieser Saison, auch wenn sie noch nicht viel Punkte haben, aber das ist eine Mannschaft, die man absolut ernst nehmen muss, denn sonst kriegst du auch von denen nichts außer blaue Augen, ja, und keine Punkte auf der Heimfahrt. Und das willst du natürlich vermeiden. Ja. Ich habe gestern mit Wohlgemutter auch nochmal drüber gesprochen. Im Hintergrund, der meint ja auch, du, jetzt ist einfach Ergebnis holen angesagt. Ja, wir können uns jetzt nicht mehr mit anderen Dingen aufhalten. Es muss einfach jetzt mal wieder Punkte auf dem Konto. Ihr schaut euch selber an, was die Mannschaft in der Bundesliga aus den letzten 6 Partien geholt hat. Ja, und schaut euch mal das an, was das im Vergleich zum letzten Jahr beispielsweise bedeutet. Ja, solche Vergleiche kann man ja ziehen, aber auch, was das für die Rückrundentabelle bedeutet und so weiter und so fort. Die Heimtabelle, ihr guckt euch das an, ja, das ist einfach nicht das, was dir für deine Ziele reichen wird, die du ja erreichen möchtest. Die Mannschaft will ja weiter international spielen, wenn möglich, egal welcher Wettbewerb. Budgetiert hat man intern, soweit ich weiß, mit Platz 8. Ja, auch da bist du jetzt nicht mehr. Ja, also arbeiten und Ergebnis holen ist jetzt angesagt.
Und das ist genau das, was ich gerade nochmal ansprechen wollte, denn es ist jetzt nicht irgendwie so, dass hier Mahler, Meisel und Pavlic daherrotzen und was erzählen. Es ist der eigene Anspruch, der aus der Mannschaft heraus geboren ist und sich daraus generiert. Das heißt, wir geben das einfach nur wieder. Die sagen das selbst. Vielleicht wir müssen dahin und wir müssen da gewinnen, weil wenn wir unsere Ziele, die wir uns gesetzt haben, erreichen wollen, dann führt jetzt kein Weg dran vorbei. Das ist halt eben das Entscheidende. Und ich weiß nicht, Felix, wie sag ich mal, zuträglich der ganzen Situation. Die Tatsache ist, dass Holstein Kiel just am vergangenen Wochenende seinen historisch ersten Bundesliga-Auswärtssieg gefeiert hat, 1-0 bei Union. Und ich sag mal, diese Mannschaft kommt mit breiter Brust ins Stadion und wird durchaus selbstbewusst den VfB in Empfang nehmen, da bin ich mir sicher.
Im Heimspiel sowieso. Es kommt natürlich dieser gute Effekt vom Auswärtsspiel dazu. Ich meine, ich müsste mal kurz mal mit runterscrollen, aber ich glaube, dass sie haben noch nie in zwei aufeinanderfolgenden Bundesligaspielen gepunktet. Das wird dann die nächste Serie, die sie angreifen werden am Samstag, nachdem sie jetzt die Vorlage hatten mit dem ersten Spiel, wo sie gepunktet haben, jetzt bei Union natürlich auch ein direktes Duell, was sehr wichtig war für Kiel. Die werden ja schon einiges damit rausnehmen aus dem Spiel und ich glaube, zu Hause hatten sie hier und da mal Paroli geboten. Auch hier und da, glaube ich, nämlich an so ein 5-1 oder 5-0 gegen Augsburg kurz vor Ende des Jahres auch mal hier und da so ein bisschen Befreiungsschlagartiges bekommen. Hatten auch auswärts, haben wir ja, glaube ich, vom Hinspiel angesprochen, in Leverkusen einen Punkt geholt. Also gegen Topmannschaften haben sich oft schon gut präsentiert.
Borussia Dortmund zu Hause geschlagen, zugegeben den Sahin BVB, richtig. Aber ja, sie haben Dortmund geschlagen.
Ist ja völlig richtig. Also deswegen, du brauchst halt so ein bisschen diesen Top-Mannschaftseffekt oder Spitzenmannschaftseffekt beim VfB, dass du sagst, ey, vielleicht hält hier Kiel gut mit, aber du gewinnst es halt trotzdem. Du gewinnst es halt dann trotzdem 3-1, 2-1, wie auch immer. Das müssen sie beweisen. Mussten sie in den letzten Wochen auch schon oft, aber jetzt müssen sie es noch mehr beweisen, weil ich glaube, wenn sie wirklich in Kiel gar nicht gewinnen, geht gar nicht um Verlieren, aber gar nicht 3 Punkte mitnehmen, wird es, glaube ich, erstmal wirklich so ein bisschen leicht nachhaltiger unruhig, weil es ist noch was anderes als ein 1-3 gegen die Bayern, es ist noch was anderes als, ja, vielleicht ein bisschen Downer-Spiel 3 Tage nach PSG. Ich glaube, in Kiel erwartet auch die Ecke VfB-Fans, denen es hier und da vielleicht ein bisschen zu negativ ist, dass die das Ding gewinnen.
Ja, wenn du schon am Scrollen bist, Felix, dann mach direkt weiter. Jingle bitte!
Der Mein VfB Gegnercheck. Unser Blick in die Datenbank.
Du hast uns was mitgebracht zu den Störchen.
Richtig, wie immer die Bundesliga-Daten, ein bisschen Bilanz und noch ja ein, zwei Stories wieder hier. Auch das hält sich kürzer als sonst, kann ich schon mal ankündigen. Tore, Platz 11 die Kieler, 35 Stück erzielt, der VfB Platz 6, 42 Stück erzielt. Torschüsse tatsächlich ist Kiel auf Platz 18, der VfB auf Platz 5. Gegentore auf Platz 1, die Kieler 59 Stück schon kassiert, der VfB auf Platz 8 mit 37 Stück. Ballbesitz Platz 14, 44% im Schnitt gegen 56% im Schnitt beim VfB, was Platz 3 bedeutet. Passquote Platz 17 bei Kiel, auch nicht gut, 78,6% im Schnitt gegen Platz 4 beim VfB mit diesen 86% im Schnitt. Gewonnene Zweikämpfe, auch da der VfB wie immer noch auf Platz 1, also in Summe, geht nicht um Quote, sondern um die Summe an gewonnenen Zweikämpfen, Platz 13 bei Kiel. Umgekehrt bei den Kopfballduellen, da auf Platz 4 die Kieler und der VfB auf Platz 16. Und jetzt kommen direkt diese drei, wie soll man es nennen, intensiven Stats, die pro Kiel sprechen, weil es eben auch müssen da unten im Abstiegskampf. Laufdistanz, Platz 4 gegen Platz 13, Sprints, Platz 1 gegen Platz 12, intensive Läufe, also auch wieder das Gesamt, nicht in Quote, sondern in Gesamt, Platz 1 gegen Platz 16. Also das werden Thema Schneid abkaufen, das wird spannend zu beobachten sein am Samstagnachmittag. VSM Gegner, Platz 4 gegen Platz 11 und Karten Platz 6 gegen Platz 7. Aktuell natürlich trotzdem ein ungleiches Duell. Platz 17 mit 16 Punkten gegen Platz 9 mit 36 Punkten. Heimtabelle Platz 16 gegen Auswärtstabelle Platz 9. Also da ist der VfB genau gleich auf mit der richtigen Tabelle. Rückrundentabelle ist halt dann leider wieder schon ein bisschen näher. Liest sich nicht schön. Platz 16 gegen Platz 12. Und natürlich noch kein Bundesligaspiel des VfB in Kiel, wenn man hier auf Bilanzen schaut. Das ist diesmal so ein bisschen ja fast zu vernachlässigen. Wir hatten das Geisterspiel, den Geisterspiel Restart 2020 in der zweiten Liga.
Das
da
war
haben
nicht
sie verloren.
Gut.
Bittere Erinnerungen. 2015 sind sie mal im Pokal weitergekommen, 1970 im Pokal rausgeflogen. Das sind die einzigen 3-Punkte-Spiele, die sie gemacht haben in Kiel bisher. Auch die Eckspieler halten sich in Grenzen. Das ist aus, ich habe irgendwie übersehen, ist das nur Atakan Karasor auf Seite vom VfB. Und natürlich auch hier wieder ein, zwei Stories zum Spiel. die natürlich erstmal auch ein bisschen negativeren Klang haben, nur eines der letzten 6 Bundesligaspiele gewonnen beim VfB. Auch dieser Platz 9 ist die schwächste Platzierung in diesem Kalenderjahr 2025. Jeweils eine Führung aus der Hand gegeben in allen der letzten 3 Spiele. Auch das muss man ja leider so festhalten und auch jetzt schon öfter verloren als in der gesamten letzten Saison. 7 Mal, jetzt sind es schon 8 Mal. Und dem ist richtig angesprochen, Kiel feierte den Auswärtssieg, war auch deren erster Auswärtssieg in der gesamten Bundesliga-Historie. Dann den Punkt, den ich vorhin schon gemacht hatte, noch nie in 2 aufeinanderfolgenden Bundesligaspielen gepunktet, Holstein Kiel. Und der letzte Punkt, wenn nochmal Mutmacher, und wir hatten es ja oft auch schon mit diesem 50. Sieg von Hoeneß. Jetzt haben wir noch eine größere Marke, die wohl scheinbar jetzt erst irgendwie mal aufgefallen ist auf der Bundesliga-Seite. 799 Bundesligaspiele hat der VfB gewonnen und könnte als 4. Verein nach den Bayern, Dortmund und Bremen die Marke von 800 Siegen erreichen.
Na bitte, das ist doch mal ein Ziel, das man ausgeben kann. Danke, Felix. Dann sind wir bei den Spielern, auf die es ein besonderes Augenmerk zu richten gilt. Und ich würde mal direkt den Anfang machen, weil du hattest diesen aus Kieler Sicht historischen Auswärtssieg angesprochen bei Union. Torschütze war Armin Gigovic. Und wer sich vielleicht daran erinnert, dieser Armin Gigovic hat auch den Anschlusstreffer in Stuttgart erzielt. Also das Hinspiel für den VfB ging ja 2-1 aus. 2 echt schöne Tore, Undav und El Bilal. VfB in Unterzahl geraten, Gelb-Rot für Chabot. Und dann ist Kiel eben nochmal rangekommen durch besagten Gigovic, der im positivsten Sinne so eine richtige Kampfsau ist. Also ich glaube, dem hätte so ein Spiel, Philipp, wie gestern bei Sporting auf dem Acker gefallen. Das hätte dem richtig gefallen. Und steht natürlich ein Sinnbild für diese Kieler Mannschaft, die sich da auch reinfuchst in solche Spiele, gerade zu Hause. Das ist unangenehm. Kleines Stadion, Rasen nicht im allerbesten Zustand. Es ist noch Winter, auch wenn die Sonne vermehrt scheint. So, das ist ein Spieler, den musst du im Blick behalten. Dem darfst du auf keinen Fall zu viel Platz lassen. Aus der Distanz sehr, sehr stark und sehr, sehr präzise. Und einmal mehr gilt für das VfB-Zentrum, Obacht, Spieler im Blick behalten. Wenn sie das bringen, vor allem, was sie von der Attitüde her auch gegen die Bayern gezeigt haben, dann sollte das aus VfB-Sicht kein Problem sein. Aber Armin Gigovic ist einer, wo man den Zeigefinger erheben muss und sagen muss, Obacht.
So, Obacht ist ein gutes Stichwort für mich. Steven Skripski, meine Damen und Herren. Ja, der Mann mit dem unausschreibbaren Nachnamen, aussprechbar ist er immerhin.
Copy-Paste hilft.
Richtig, Copy-Paste hilft. Der sieht zwar nur 25% der Startelf Einsätze und auch nur 30% der Spielminuten, aber er hat 14% der Torbeteiligung von Kiel. Ja, 14 Spiele, 4 Tore, eine Vorlage. Wenn der Mann von der Bank reinkommt, ist er immer gefährlich, kann dir ein Spiel biegen. Und da wir ja wissen, dass der VfB Stuttgart in den letzten Wochen, auch wenn es manche nicht hören wollen, immer wieder auch Probleme hatte mit dem Thema Leistungskonstanz, dann sind solche Spieler sehr gefährlich. Ja, wenn der gegnerische Trainer riecht, oh, da geht was. Ja, jetzt bringe ich meine Energizer, jetzt bringe ich meine Jungs von der Bank, die, wo ich weiß, die liefern, wenn sie kommen. Dann ist Steven Skripski ein Thema, das man im Auge behalten muss. Und deswegen ist er mein Spieler für diese kommende Partie.
Ich bleib auch im Sturm. Den hatte ich recht früh sogar schon im Kopf. Phil Harris, Stürmer, und der blieb im Kopf oder ist im Kopf, weil er noch bis letzten Sommer 24 in der Regionalliga gespielt hat für Homburg. Jetzt mit 22 Jahren schon 7 Tore gemacht hat, 1 Assist in seinen 17 Bundesligaspielen. Ich meine Startelf bei Union auch gespielt, also hat auch keine Startelf-Garantie, aber ich glaube, da stand er in der Startelf. Der zweite in Sachen Toren hinter Maschino, der hat 8 Stück, aber ich glaube, es ist schon eine ziemlich beeindruckende Nummer. Regionalliga, kommt dann in die erste Liga und macht direkt mal, ja, vor allem 7 Tore in 17 Spielen, also nicht mal alle gemacht. Das ist schon, ja, eine coole Story einfach, deswegen habe ich mal den Phil Harris genommen.
Der heimliche Held meiner Kicker Interactive-Truppe, Phil Harris. Ja.
Einfach, die Geschichte ist natürlich auch geil, aus der Regionalliga
natürlich
in die Bundesliga. Super.
Ja, ja. So Leute, ja, ganz kurz. Während wir hier podcasten, hat die DFL Spiele angesetzt. Und zwar das nächste Paket, die Spieltage 28, 29 und 30. Wir spielen
wieder nur 3 Stück. Wieder nur drei Stück,
ja. Also, wir wollen es halt spannend machen. Samstag, 5. April, 15.30 Uhr in Bochum. Samstagmittag im Pott. Ach, was gibt's Schöneres? Ja. Darauf noch eine Currywurst und eine Runde Schwertfechten mit Thorsten Legert. Und dann spielen wir am Sonntag, 13.04., 15.30 Uhr, zu Hause gegen Werder Bremen. Und das Highlight für all diejenigen, die gerne nach Berlin reisen, Berlin, 19.04. Samstag, 18.30 Uhr, Topspiel gegen Eisern Union, eine alte Försterei, wa?
Großartig. Live-Moment. Hier sind also die neuen Ansetzungen. Könnt ihr alles bei uns nachverfolgen. Genauso wie alles rund um die Personalsituation beim VfB. Denn wenn ihr diesen Podcast hört, wird Sebastian Hoeneß seine Pressekonferenz schon abgehalten haben. Dementsprechend könnt ihr auch das alles bei uns nachlesen. Wir packen euch unseren Newsblog in die Shownotes und da erfahrt ihr alles Aktuelle rund um das Personal.
VfB gewinnt 3-1 und ich trage es diesmal auch bei Kicktipp ein. Letzte Woche habe ich es vergessen, verdammt, und habe gar nichts gemacht. Ja, weil hätte man beim Ergebnis wahrscheinlich sowieso nichts gemacht, logischerweise, aber wenigstens eintragen sollte man es halt, ja, wenn man in dieser Tipp-Kick-Runde da, Kicktipp, ne, Tipp-Kick, nochmal irgendwas reißen will, zumindest einen Christian Pavlic vom internen Thron stoßen möchte, dann geht's halt nur, wenn man Ergebnisse einträgt, Herr Meißel. Und deswegen trage ich ein 3-1 von der VfB Stuttgart ein.
Da waren wir ja mal nicht negativ, ne?
Nee.
Wir haben alle auf Punkte gegen die Bayern getippt.
Eben, deswegen sage ich auch an Ulrich und Thomas, es lohnt sich, Folgen bis zum Schluss anzuhören und nicht nach 5 Minuten auszusteigen, ja? Naja, gut. Was hast du, Felix?
Ich hatte auch ein 1-3 stehen, aber ich möchte Ihnen das gleiche tippen, also knapper 1-2, aber Sieg in Kiel.
Ja, irgendwie ist es sehr witzig, weil irgendwie hat Philipp dem Felix den Tipp weggenommen, jetzt hat Felix mir den Tipp weggenommen.
Jetzt gehst du halt auf 5-0, Christian, kein Problem.
Nein, ich
Befreiungsschlag.
Ich bleibe bei meiner Hoffnung, die ich immer am liebsten habe, und das ist die, dass hinten die 0 steht. Grüße an Hüb Stevens, Kiel 0, Stuttgart 2. Wäre mal mein Tipp. Und ich bin guter Dinge, dass das was wird. An der Stelle für euch der Hinweis, wie immer überall uns folgen, gerne wirklich, das ist vielleicht hin und wieder mal ein bisschen mit einem kleinen Augenzwinkern hier gesagt worden, aber wirklich, wir schätzen Lob, Kritik, euer Feedback, info@meinvfb.de, über alle sozialen Kanäle, @meinvfb. Vielleicht muss es nicht ganz so sein, vielleicht kann man mal auch einleiten mit, naja, wisst ihr, eigentlich höre ich euch ja ganz gerne, aber das hilft zumindest mir beim Einschlafen abends ganz gut.
Schlaflose Nächte wegen der YouTube-Kommentarsparte, Christian.
Es ist wirklich
Wahnsinn. Ich bin ein Wahnsinn.
Ich bin ein sensibles Kerlchen, aber nein, wirklich, wir mögen das, mit euch da in Kontakt zu treten. Wir finden das toll, dass ihr uns hört, dass ihr uns Feedback gebt, deswegen weiterhin sehr, sehr gerne dalassen. Es dürfen auch nette Worte sein, es kann aber auch jederzeit Kritik sein.
Zwei Dinge noch. Einmal scrollt in eurem Feed zurück und hört euch diese Europapokal-Reisen-Folge nochmal an mit Schmalle und mit dem Finn über das Hörbuch, das erschienen ist. Und zum anderen, wer sich bis morgen Freitag den 7.3. noch anmeldet für unser Newsletter, der kann noch was gewinnen. Und zwar haben wir diese Gegnertrikots der jeweiligen Champions-League-Gegner des VfL Stuttgart, die es auch im Champions-League-Frühstück immer zu sehen gab. Die haben wir von den VfB-Torschützen unterschreiben lassen. Ja, die sind jetzt wieder zurück bei uns. Und wer sich bei den Newsletter anmeldet, der kann eins davon gewinnen. Ja, einfach den Anweisungen folgen. Und dann seid ihr mit im Pott. Und ich würde sagen, das war eine richtig runde Geschichte, diese Folge. Oder?
Hat großen Spaß gemacht, vor allem einfach mal mit Lissabon zugeschaltet gewesen zu sein. Das hat ein bisschen ESC-Vibes heute gehabt.
Ja.
Schon cool. Felix, danke auch dir. Viele Grüße nochmal. Gerne ins Nachbarhaus einmal vorbeiklingeln, ein Stück Kuchen vorbeibringen.
Ja, oder Energiedrinks oder was auch immer. Ja. Ich meine, der Lürs ist einfach ein guter Mann.
Wir hören uns in der nächsten Woche wieder und dann blicken wir zurück auf das Spiel des VfB in Kiel und voraus dann auf die nächste Partie. Dann gastiert Bayer Leverkusen in Stuttgart. Liebe Leute, danke euch fürs Hören. Danke euch für euer Feedback und bis nächste Woche.
Podcast, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.